Da sind wir wieder mit der Vorlesung Cogstater-Gruppen und Kammernsysteme. Diesmal habe ich den Titel richtig gesagt. Richtige Vorlesung, richtiges Kapitel, und zwar Kapitel 9. Kapitel 9 heißt Verschiedenes, sehr uninspiriert. Und da sammle ich einfach noch so ein bisschen interessantes Zeug zu Wurzeln und Mauern und Spiegelungen und zum Rand und so. Da lege ich einfach los und wir gucken später, was wir noch vertiefen wollen. Es gibt ein paar Themen, an die wir ganz gut rankommen, wenn wir ein paar Dinge glauben. Dann kann man da durchaus noch interessante Sachen beweisen. Und dann irgendwann, wenn es losgeht in Richtung einer Strategie zur Klassifizierung von Cogstater-Kammernsystemen oder so, dann müssten wir einfach drüber reden. Wollen wir das? Dann müssten wir da ein bisschen Zeit investieren, damit ich wirklich was Interessantes dazu sagen kann. Ich habe auch durchaus Lust zu erzählen, wie man dann eigentlich zu Gebäuden kommt und was der Zusammenhang ist von Kammernsystemen und Gebäuden und so. Können wir alles gerne machen. Spätestens in der letzten Vorlesung haben wir da ein bisschen Luft und können uns da in Themen vertiefen, die wir noch spannend finden. Müssen wir besprechen. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet und dann gucken wir mal. In Kapitel 9 beginnen wir mit einer Voraussetzung, die so ähnlich ist wie bisher. Wir haben ja schon einiges an Notationen und dann möchte ich jetzt noch festlegen, eine Wurzel Alpha und die Spiegelung, die dazugehört, und die heißt jetzt immer T. T ist die Spiegelung, die zu Alpha gehört. Es kommt später auch noch eine Spiegelung S irgendwo, aber die wird dann eine andere sein. Nicht verwirren lassen. Okay, wir kennen den Rand schon aus den Übungen. Trotzdem wiederhole ich nochmal, was es ist. Und dann können wir nämlich auch darüber sprechen, was der Abstand einer Kammer zum Rand der Wurzel ist, in der die Kammer liegt. Darum geht es in der kommenden Definition. Wir haben also die Voraussetzungen, die wir halt so haben. Und dann definieren wir für alle Elemente x aus der Wurzel Alpha, was der Abstand ist von der Kammer x zum Rand von Alpha. Und dieser Abstand soll einfach sein, der kleinstmögliche Abstand, den x zu Kammern hat, die im Rand liegen. Also ganz intuitiv. Und wenn ich mir das jetzt wieder bildlich vorstelle, dann laufe ich bei x los und ich laufe auf kürzestem Weg zur Mauer hin. Und so bekomme ich den Abstand zum Rand raus. Der Rand, nochmal zur Erinnerung, war definiert durch die Menge derjenigen Kammern innerhalb der Wurzel Alpha, die zu Mauerkanten gehören. Da stehe ich also wirklich direkt vor der Mauer und gucke da rüber. In Lemma 9.2 wollen wir uns überlegen, und da bräuchte ich jetzt echt ein Bild, das können wir vielleicht später in der Übung machen, da wollen wir uns überlegen, wie man Abstände vergleichen kann von Elementen zum Rand, und wir vergleichen das mit Abständen zu Kammern auf der anderen Seite. Also in der anderen Wurzel. So kann ich es am besten zusammenfassen. Wir haben die Voraussetzung von vorher. Zwei Kammern xy aus Alpha. Und dann ist der Abstand, also wenn ich die Abstände nehme von x zum Rand von Alpha und von y zum Rand von Alpha und wenn ich die addiere, dann ist das, was rauskommt, immer noch echt kleiner als der Abstand von x zu ty. Ty ist das Bild von y unter der Spiegelung, die zur Mauer gehört. Und die zu Alpha gehört. Und das heißt also, dass wenn ich von x aus loslaufe und ich muss dann ja über die Mauer hin zu ty, dann dauert das wirklich länger, als wenn ich zum Rand laufe und dann quasi wieder zurück, aber diesmal in Richtung y. Und wir werden auch gleich sehen, woher der Unterschied kommt. Das ist eigentlich ziemlich intuitiv und hat mal wieder, wie so oft, was mit dem Überqueren der Mauer zu tun. Beginnen wir also mit einer minimalen Galerie Gamma, die von x zu ty läuft. Deren Länge wollen wir jetzt verstehen und wollen gucken, was das mit diesen anderen beiden Abständen zu tun hat. Zunächst mal sehen wir ja, okay, y liegt in Alpha, ty liegt also in minus Alpha, deswegen müssen wir da irgendwie über die Mauer rüber, und zwar genau einmal. Das sagt uns Lemma 5.5. Jetzt geben wir diesen ganzen Kammern, die wir bei Gamma durchlaufen, Namen. Wir fangen an bei u0 und laufen bis zu un. Die Länge von Gamma ist also n. U0 ist die Startkammer, das ist x, un ist die Zielkammer, das ist ty, und dann wählen wir uns noch die Kante, bei der wir genau über die Mauer hüpfen, und zwar wählen wir jetzt i so, dass ui, ui plus 1 genau die Mauerkante ist. Heißt also, dass ui noch auf der Seite von Alpha liegt und deswegen im Rand, Delta Alpha, und ui plus 1 ist auf der anderen Seite in minus Alpha. Die beiden Kammern werden von t vertauscht. Und das ist so die Info, die wir jetzt brauchen. Was wissen wir noch? Wir wissen, dass Gamma eine minimale Galerie ist und dass dann Teilgalerien auch minimal sind. Insbesondere können wir den Abstand von x zu ty wieder aufteilen, in die beiden Abstände, einmal von x bis hin zu ui plus 1 und dann von ui plus 1 zu ty. Heißt also, dass wir die Galerie an der Stelle unterbrechen, wo wir zum ersten Mal in minus Alpha sind. Genauso könnten wir die Galerie aber auch an der Stelle unterbrechen, wo wir noch gerade so in Alpha sind, also bei ui. Da würden wir auf eine entsprechende Gleichung kommen. Und beide Gleichungen brauche ich gleich, wenn ich nämlich da jetzt ganz viel Zeug einsetze und hin und her rechne. Und was ich auch noch brauche, ist, dass Abstände sich nicht verändern, wenn ich beide beteiligten Kammern mit der Spiegelung T abbilde. Und das sind jetzt, glaube ich, die ganzen Zutaten, die wir da brauchen. Ich fange also an mit dem Abstand von Y zu Delta Alpha, also zum Rand von Alpha. Den kann ich nach oben beschränken durch den Abstand von Y zu UI, denn UI liegt ja am Rand. Und das heißt, noch näher ran als bis zum Minimum komme ich nicht. Der Abstand bis zu UI ist mindestens so groß wie der Abstand von Y zum Rand. Jetzt wende ich die Spiegelung T an und bekomme den Abstand von TY zu TUI. TUI ist aber nichts anderes als UI plus 1. Und jetzt kann ich diesen Abstand, also den von TY zu UI plus 1, ausdrücken durch eine Differenz von Abständen, indem ich die Gleichung von vorhin benutze. Da habe ich den Abstand von X zu TY hingeschrieben und habe die Galerie an der Stelle UI plus 1 unterbrochen. Wenn ich das mache und das einsetze, dann kann ich den Abstand nochmal umschreiben als Abstand von X zu TY minus Abstand von X zu UI plus 1. Jetzt ist der Abstand von X zu TY die Länge der Galerie Gamma, also N. Und der Abstand von X zu UI plus 1 ist die Länge dieses Teilstücks, das ist I plus 1. Also habe ich insgesamt N minus I minus 1. Soweit, so gut. Dann kann ich das Gleiche machen, wenn ich bei x loslaufe. Das heißt, ich laufe von x zu Delta Alpha. Dann bin ich auch wieder höchstens so groß wie der Abstand von x zu ui, weil ui im Rand liegt. Dann drücke ich das aus durch eine Differenz, und zwar mit dem gleichen Trick wie vorhin, indem ich einfach den Abstand von x zu ty nehme und diesmal an der Stelle ui unterbreche. Dann schreibe ich den Abstand von x zu ui also als Abstand von x zu ty minus Abstand von ui zu ty. Und dann gucke ich auch wieder, was die Längen sind. Vorne habe ich wieder n stehen und die Länge des Stückchens hinten, die ich abziehe, ist n minus i. Dann bleibt ja also insgesamt i übrig. Und jetzt basteln wir alles zusammen. Der Abstand von x zu Delta Alpha plus der Abstand von y zu Delta Alpha kann jetzt nach oben abgeschätzt werden. Einmal durch i und einmal durch n minus i minus 1. Das ist einfach nur eingesetzt, was wir ausgerechnet haben. Und dann kürzt sich da irgendwas weg und wir bleiben bei n minus 1. Und n minus 1 ist echt kleiner als der Abstand von x zu ty, der nämlich n ist. Und was ist da passiert? Na, im Prinzip ist passiert, dass wir die Mauerkante rausgeworfen haben. Wenn man ein Bild malen würde, dann würde man das sehen. Das sind also jetzt keine grundsätzlich neuen Ideen, aber wir haben diesmal konkret mit dem Rand argumentiert. Und interessant wären jetzt auch hier wieder so Sonderfälle. Also wann ist der Abstand, diese Differenz im Abstand möglichst groß oder möglichst klein, je nachdem, wie x und y eben liegen und so, naja. Oder ist es immer gleich, ist es unabhängig davon? Solche Sachen wären jetzt interessant. Lemma 9.3. Da haben wir Voraussetzung 9.1, also ja, so habe ich das vorhin genannt, also die Notation wie bisher und dann Alpha und T, bla bla bla. Dann fangen wir an mit einer Kammer x aus der Wurzel Alpha und den Abstand von x zum Rand, Delta Alpha, bezeichnen wir jetzt mit n. Dann wollen wir zeigen, dass der Abstand von x zum Bild unter der Spiegelung, also tx, genau 2 mal n plus 1 ist. Insbesondere ist der Abstand ungerade. Und das gilt für alle Elemente aus der Wurzel. Und wieder haben wir sofort eine Intuition, vermute ich, nämlich, naja, man muss halt bis zum Rand laufen und auf der anderen Seite läuft man dann halt vom Rand zum Bild, aber dazwischen ist die Mauerkante und das ist das plus 1. Und wenn das das Bild ist, was Sie im Kopf haben, herzlichen Glückwunsch, denn so ähnlich wird es auch gleich laufen. Weiterhin können wir uns noch überlegen, dass immer dann, wenn man eine Galerie der Länge n hat, von x zu irgendeiner Kammer im Rand, dass man die dann fortsetzen kann zu einer minimalen Galerie von x zum Bild tx. Auch wieder halbwegs intuitiv. Denn wenn ich beim ersten Stückchen die richtige Distanz habe, dann kann ich danach im Prinzip weitermachen, wie ich möchte, solange ich darauf achte, dass ich keine Umwege gehe und der Teil der Galerie zu lang wird. Na okay. Im Beweis beginnen wir mit irgendeiner Kammer y, die im Rand liegt und die so nah an x dran ist wie möglich. Das könnten mehrere sein, aber eine nehmen wir uns jetzt mal her. Y aus dem Rand von Alpha sei jetzt also möglichst nah dran, das heißt der Abstand zu x ist n. Dann nehmen wir uns eine Galerie her, Gamma, die auch wirklich diese Länge hat, von x zu y. Und da hören wir dann erstmal auf. Wir sind jetzt also immer noch innerhalb der Wurzel Alpha und sind da erstmal nur von x zum Rand gelaufen. Weiterhin wissen wir, dass wenn wir t auf y anwenden, dass wir dann in minus Alpha landen. Und jetzt habe ich also diese Kammer y im Rand, wende darauf die Spiegelung an, lande gegenüber in der anderen Wurzel, dann heißt das, dass wir da jetzt schon die Mauerkante gefunden haben. Y, ty. Das ist die einzige Mauerkante, die y hat. Und auch die einzige, die ty hat. Darüber haben wir auch schon nachgedacht. Naja, und jetzt kann ich ja einfach auf der anderen Seite der Mauer weiterlaufen. Und zwar laufe ich quasi die Galerie, die ich vorher gesehen habe, nämlich Gamma, auf der anderen Seite rückwärts ab. Ich beginne also bei ty und nehme dann die Kante in der Farbe, die ich als letztes gelaufen bin, auf dem Weg von x zu y und so weiter. Gamma 1 soll also die Galerie sein, die entsteht, wenn ich von ty aus loslaufe und dabei den Typ von Gamma nehme, aber rückwärts. Dann muss ich natürlich bei tx rauskommen. Ist das so natürlich? Wenn es nicht ganz klar ist, können wir darüber noch reden. Und dann kann ich mir eine Galerie basteln. Ich fange nämlich an mit Gamma. Dann nehme ich die Mauerkante und dann nehme ich diese Galerie Gamma 1, die wir gerade besprochen haben. Dann komme ich auf jeden Fall von x über die Mauer zu tx. Ja, und was dann? Zunächst mal kann ich die Länge ausrechnen. Am Anfang laufe ich eine Galerie der Länge n, dann kommt eine Mauerkante, dann kommt wieder eine Galerie der Länge n, also habe ich 2n plus 1. Und die Frage ist nur noch, ob das jetzt schon war. Naja, der Abstand von x zu tx ist ja größer als 2 mal der Abstand von x zum Rand. Der ist also größer als 2 mal n. Und wenn ich dann was gefunden habe, was als Länge 2n plus 1 hat, dann bin ich fertig. Und deswegen ist Gamma Strich eine minimale Galerie. Und die Art und Weise, wie wir da jetzt gebastelt haben, zeigt auch die letzte Aussage im Lemma. Nämlich, dass wenn ich minimal zum Rand laufe, also mit einer minimalen Galerie, dass ich von da aus dann das fortsetzen kann zu einer minimalen Galerie. Zum Bild unter der Spiegelung. Wir haben gerade gesehen, wie das geht. So, jetzt kommt noch einmal Bastelarbeit. Und dann wird es so ein bisschen skizzenhaft. Deswegen werde ich da auf jeden Fall unterbrechen. Und wir gucken dann nächste Woche mal, wie es weitergeht. Lemma 9.4. Die Voraussetzungen sind wie vorher. Und diesmal haben wir zwei Kammern in Alpha, die benachbart sind. X und Y aus Alpha sollen benachbart sein. Und sie sollen auch die gleiche Entfernung zum Rand haben. Und es ist eine kleine lustige Aufgabe, sich zu überlegen, wie das eigentlich passieren kann. Wie können x und y jetzt eigentlich in der Wurzel liegen? Wie kann man sich das vorstellen, damit die gleich weit weg sind vom Rand? Und dann gucken wir uns die Spiegelung S an, die eindeutig bestimmte Spiegelung, die x und y vertauscht. So eine gibt es, x und y sind ja benachbart, das heißt, wir haben da so eine Kante und dann gibt es genau eine Spiegelung, die diese Kante in ihrer Mauer hat. Und dann zeigen wir, dass diese neue Spiegelung S mit der alten Spiegelung T vertauschbar ist. Und weiterhin werden wir noch zeigen, dass die beiden Wurzeln, die ursprünglichen Wurzeln, unter S invariant sind und dass auch der Rand der Wurzel, also Delta Alpha, unter S invariant ist. Das heißt also, dass wir auf diese Art und Weise eine Spiegelung finden können, die die komplette Struktur, die die Spiegelung T verursacht im Kammernsystem, respektiert. Und das finde ich sehr spannend. Sie hoffentlich auch. Wie zeigen wir das? Na, wir fangen an mit dem Abstand von x zum Rand, der soll n heißen. Wir merken uns, dass das dasselbe ist wie der Abstand von y zum Rand. Und jetzt basteln wir mal konkret los. Wir haben diese Kante xy. Wir haben dazu die Möglichkeit, eine Wurzel hinzuschreiben mit Lemma 5.10. Da fängt man doch an mit so einer Kante und definiert eine Wurzel so, dass man im Hinterkopf schon hat, dass diese Kante eine Mauerkante werden soll. Das war diese Notation mit dem ohne, also Sigma unten x ohne y sozusagen. Das war diese Idee, dass man das so definiert, dass die einen Kammern halt an x näher dran sind und die anderen an y näher dran und so. Okay, wir erinnern uns, Lemma 5.10. Und dann gibt es dazu genau eine Spiegelung und die heißt S. Die vertauscht dann natürlich x und y und ist eindeutig bestimmt, bla bla bla, wissen wir auch. jetzt fangen wir an loszurechnen, denn am Ende wollen wir irgendwie darauf kommen, dass S und T vertauschbar sind und so weiter. Da müssen wir jetzt ein bisschen arbeiten. Fangen wir mit Abständen an. Wir wissen, dass x von tx den Abstand 2n plus 1 hat. Und y hat von ty auch den Abstand 2n plus 1. Das ist das Lemma von vorher, 9,3. Außerdem wissen wir noch mit Lemma 9,2, das war die Geschichte mit dem Rand, dass 2 mal n dasselbe ist wie 2 mal der Abstand von x zum Rand, aber x und y haben den gleichen Abstand zum Rand, also ist das der Abstand von x zum Rand plus der Abstand von y zum Rand. Und da wissen wir, jetzt kommt das Lemma, dass das echt kleiner ist als der Abstand von y zu tx. Das heißt, dass der Abstand von x zu tx, also 2n plus 1, kleiner gleich dem Abstand von y zu tx ist. Oder anders gesagt, tx liegt näher an x als an y. Aber das war doch gerade der Witz bei diesen Wurzeln, wenn man die so definiert, dass etwas näher an der einen Kammer liegt als an der anderen auf einer Kante. Stichwort Lemma 5,4. Wir wissen jetzt, dass also x und y sind benachbart. Jetzt wissen wir, dass x zu tx den Abstand hat von y zu tx minus 1. Das heißt, tx liegt näher an x als an y und deswegen liegt tx in Beta. Denn Beta ist definiert durch diejenigen Kammern, die näher an x liegen als an y. Was haben wir gezeigt mit diesen ganzen Rechnungen? Wir haben angefangen mit x und y innerhalb von Alpha, die sind benachbart. Dann haben wir angefangen, uns eine Spiegelung und eine Mauer und so weiter zu basteln mit Hilfe einer Wurzel Beta. Und wir haben gesehen, dass das Bild von x unter der alten Spiegelung in Beta liegt. Okay. Wir können jetzt für y und ty im Prinzip die gleiche Argumentation durchführen. Und wenn wir das machen, dann sehen wir mit den gleichen Tricks, dass das Bild von y unter t in Minus Beta liegt. Das ist vielleicht auch nicht so überraschend, denn x und y sind ja benachbart, die bilden eine Mauerkante, dann rechnet man da irgendwie mit. Tx und ty sind ja auch benachbart. Okay, was haben wir jetzt also? Wir haben diese benachbarten Kammern x und y, wir haben die benachbarten Kammern tx und ty und wir sehen jetzt so langsam, wo das alles liegt. X liegt in Beta, y liegt in Minus Beta. Tx liegt in Beta, ty liegt in Minus Beta. Insbesondere haben wir da jetzt schon wieder eine Mauerkante gefunden, nämlich die Mauerkante tx, ty. Was heißt das? Na, das heißt, dass die Spiegelung, die zu Beta gehört, x und y vertauschen muss und auch tx und ty. Wir haben also jetzt gelernt, S, tx ist dasselbe wie ty, S, ty ist dasselbe wie tx, S, x ist y und S, y ist x. Und wenn ich jetzt ein Bild gemalt hätte dazu, dann hätte ich das so gezeichnet, dass man also wirklich sieht, man hat einmal diese Mauer, die zu Alpha gehört und x und y sind auf der einen Seite und bilden so eine Kante und dann läuft also in irgendeinem Winkel zu der Mauer, die zu Alpha gehört, jetzt diese neue Mauer in Beta. Und da hat man dann eben XY als Mauerkante und auf der anderen Seite in Minus Alpha hat man die, und das muss Minus Alpha sein, weil eine Wurzel ja nie gegenüberliegende, ach nee, wir haben noch gar nichts gegenüberliegendes. Ah, wir haben nur mit der Spiegelung abgebildet. Interessanterweise habe ich das Bild im Kopf, dass die neue Mauer so irgendwie in so einem gewissen Winkel zu der alten läuft. Das liegt daran, dass S und T vertauschbar sind, wie wir gleich sehen werden. Okay, ich muss später mal gucken, woher meine Intuition da an der Stelle kommt. Jetzt habe ich sie bestimmt verwirrt, das tut mir leid. Also nochmal, was haben wir festgehalten? Wir haben diese neue Wurzel Beta, Minus Beta, wir haben die Mauer und wir haben jetzt gesehen, dass diese benachbarten Kammern X und Y da zu einer Mauerkante beitragen, genauso TX und TY. Und das heißt, dass S einerseits X und Y vertauscht und andererseits TX und TY vertauscht. Und da können wir jetzt ganz viel einsetzen. Ich möchte zeigen, dass STST gleich 1 ist. Und das mache ich, indem ich das auf X anwende und zeige, dass da wieder X rauskommt. Ich schreibe also hin ST, STX. Dann weiß ich, STX ist TY. TTY ist Y selber, also bleibt am Ende SY übrig und das ist X. Dementsprechend ist ST, ST tatsächlich 1. Das bedeutet, dass S und T kommutieren. Und ja, das war das Erste, was wir zeigen wollten. Jetzt kommt die Invarianz von dem ganzen Kram, der mit Alpha zu tun hat. Ich fange mal an mit einer Mauerkante, die zu Alpha gehört. Das wäre eine Mauerkante zur Spiegelung T und die soll UV heißen. Dann werden U und V von T vertauscht. Und jetzt kommt einfach eine kleine Rechnung, die zeigt, dass dann SU und SV auch von T vertauscht werden. Und das liegt einfach daran, dass S und T kommutieren. Denn wenn ich ausrechne T, SU, dann ist es dasselbe wie TS, TV, aber S und T kommutieren, also ist das T Quadrat SV, was dasselbe ist wie SV. Und genauso andersrum. Aus jeder Mauerkante von T wird also durch Anwendung von S auch wieder eine Mauerkante von T. Und das bedeutet, dass S die komplette Mauer invariant lässt. Dann muss auch die Struktur der Wurzeln invariant gelassen werden. Und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder bleiben die Wurzeln als Mengen fest oder die Wurzeln werden vertauscht. Jetzt könnte man argumentieren, naja, T vertauscht die Wurzeln schon, dann kann S das nicht auch machen. Ja, das ist ein Argument. Oder man sieht, dass X und Y in Alpha sind und dass deswegen Alpha und Minus Alpha nicht von S vertauscht werden können, denn ansonsten müsste man ja in Minus Alpha landen. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, das zu sehen. In jedem Fall haben wir, dass die Mauer insgesamt fest bleibt, Alpha bleibt als Menge fest, Minus Alpha bleibt als Menge fest und dann muss auch der Rand fest bleiben. Denn der Rand ist ja über Alpha und über die dazugehörige Mauer definiert, also muss der auch als Menge invariant bleiben. Und interessant ist jetzt, und wieder habe ich dieses Bild im Kopf, über das ich nochmal nachdenken muss, was können denn S und T sein? Wo haben wir vielleicht konkrete Beispiele in den Kammernsystemen, die wir schon kennen? Wie kann man sich das vorstellen, dass man mit einer Mauer anfängt und dann mit zwei Kammern, die benachbart sind, innerhalb einer der beiden Wurzeln und dass man dann anfängt, quasi quer zu dem ganzen Geschehen eine neue Mauer aufzumachen? Wie könnte sowas konkret aussehen? Viel Spaß damit, viel Spaß beim Basteln. Ich glaube, dass es jetzt schon wieder Zeit ist für mich, mich zu verabschieden. Denn der Rest von Kapitel 9 ist noch so ein bisschen skizzenhaft. Da möchte ich erst noch ein bisschen nachdenken und auch besprechen, worauf Sie eigentlich Lust haben. Also, bis bald!